Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Brasilien hat einen neuen Präsidenten gewählt und die Studierenden vor Ort hoffen darauf, dass die Hochschulen wieder mehr Geld bekommen. China ist sehr interessiert an Know-how deutscher Forschungseinrichtungen und Universitäten. In Würzburg hat die Uni ein China-Kompetenzzentrum eröffnet, das sich mit den Gefahren von Kooperationen mit dem asiatischen Land beschäftigen soll. Und wer in Bonn Medizin studiert, soll bald mehr über die Vorteile von gesundem Essen lernen. Dort ist nämlich ein Pilotprojekt gestartet, in dem die Ernährungswissenschaften ihre Expertise an die Medizinerinnen und Mediziner weitergeben. Mein Name ist Martin Schütz. Schön, dass Sie zuhören. In den Niederlanden war es für Studierende in den vergangenen Jahren fast schon leichter, einen Studienkredit zu beantragen, als online eine Pizza zu bestellen.
Campus und Karriere. International.
Der Staat macht es Studierenden dort nämlich sehr einfach, dass sie zinsfrei sich Geld leihen können, ohne dass sie großartige Nachweise vorlegen oder einen Bedarf nachweisen müssen. Das hat dazu geführt, dass viele niederländische Studierende verschuldet sind. Weil aber überall im Euroraum die Zinsen steigen, soll das nun auch bei den niederländischen Studierendenkrediten passieren. Ab dem 1. Januar war es das mit der Zinsfreiheit. Studierendenorganisationen laufen Sturm, sie sehen viele schuldlos in einer Schuldenfalle. Denn zusätzlich zu den Zinsen steigen auch bei unseren Nachbarn die Kosten für Miete, Energie und Lebensmittel deutlich an. Andrea Lug berichtet.
Eva Speck studiert in Amsterdam interdisziplinäre Sozialwissenschaften. Ihre Schulden belaufen sich
im Moment auf 44.000 Euro.
Aber das ist noch nicht alles.
Ich finde es beängstigend, dass ich Schulden von 55.000 Euro habe, wenn ich fertig bin. Das macht nicht gerade fröhlich.
Zumal sie für diese Schulden nicht mehr wie bisher 0% Zinsen bezahlt, sondern ab Januar kommenden Jahres ein knappes 0,5%. Studierende, die früher als sie begonnen oder das Studium schon abgeschlossen haben, zahlen dann zum Teil sogar knappe 1,8% Zinsen. Eva Speck muss tiefer in die Tasche greifen als andere Generationen vor ihr. In den Niederlanden wird für sie und Gleichaltrige deshalb der Begriff Pechgeneration verwendet. Denn bis 2015 gab es die Basisbeurs. Ein monatliches Darlehen von durchschnittlich etwa 280 Euro, das erlassen wurde, wenn man das Studium abschloss. Dieses Darlehen wurde abgeschafft und man musste Geld leihen, wenn die Eltern nicht sehr großzügig unterstützten. Immerhin, für diesen Kredit wurden keine Zinsen fällig und er war überaus einfach zu haben, erzählt Eva Speck.
Man schreibt sich für ein Studium ein, dann loggt man sich bei Duo ein und füllt einfach aus, wie viel Geld man monatlich haben will. Das war's. Es wird einem nicht davon abgeraten, sich zu verschulden.
Duo heißt in den Niederlanden die Organisation, die im Auftrag des Bildungsministeriums Kredite für Studium und berufliche Ausbildung organisiert. Emma Mauthahn kritisiert genau dieses Verfahren.
Die meisten Studierenden sind überhaupt nicht informiert worden, was es eigentlich bedeutet, wenn sie Schulden machen. Auf Seiten der Politik wurde gesagt, wir müssen Leute ermutigen, einen Kredit aufzunehmen, denn sonst trauen sie sich nicht mehr zu studieren. Aber das ist total schiefgelaufen und hat dazu geführt, dass Studierende überhaupt nicht informiert wurden, wie das zum Beispiel mit den Zinsen funktioniert bei einem Kredit, dass sie zum Beispiel auch steigen können.
Emma Mauthahn hat einen eigenen Finanzblog gestartet, als sie merkte, wie sich ihre Studienschulden aufhäuften. Gut 70.000 Euro wird sie ihr Masterabschluss am Ende kosten. Auf ihrer Seite hat sie auch genau aufgelistet, wofür sie das Geld verbraucht hat. Miete, Lebensmittel, Transport, aber auch die Gebühren für das Studium, die durchschnittlich bei etwa 2.000 Euro im Jahr liegen. Emma Mauthahn findet vor allem die Art und Weise der Kreditvergabe durch den Staat unmoralisch.
Als eine Bank bijvoorbeeld zo'n soort lening.
Wenn eine Bank so einen Kredit vergeben würde, dann würden alle sagen, das ist eine Übervorteilung, ein übers Ohr hauen, das geht nicht, das ist verboten. Dafür wurden ja extra Regeln eingeführt nach der Finanzkrise 2008.
Viele Studierende fühlen sich als Gruppe benachteiligt. Es gibt in den Niederlanden zum Beispiel auch einen einmaligen Energiezuschlag.
Aber Studierende sind davon ausgeschlossen. Nur weil sie Studierende sind, der Studienkredit, den sie haben, wird mit auf ihr Einkommen angerechnet und daher ist ihr Einkommen dann zu hoch und sie kommen für den Zuschlag nicht in Frage.
Bildungsminister Robert Dijkgraaf erklärte auf Twitter, er verstehe die Sorgen der Studierenden, finde aber, dass sie noch sehr gut davonkommen. Die Zinsen seien für sie am Markt gemessen immer noch sehr niedrig. Rechtlich ist die Einführung der Zinsen tatsächlich unstrittig. Die ISO, die größte Studierendenvereinigung des Landes, verlangt, dass die Zinsen für Studienkredite gedeckelt werden. Emma Mautan fordert außerdem eine verpflichtende Beratung, bevor ein Studienkredit abgeschlossen werden kann und
eigentlich müssten die Zinsen auf 0% festgesetzt werden für alle jetzigen Studierenden, weil sie eben nicht gut informiert waren. Für die kommenden Jahre kann man das dann anders regeln.
Auch in Deutschland machen sich viele Studierende Sorgen um ihre Zukunft, weil das Leben immer teurer wird, nicht nur in den Niederlanden. Und eigentlich hat die Bundesregierung ja auch den Studierenden hier Hilfen angekündigt. Aber Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume hat die Bundesregierung heute dafür kritisiert, dass noch immer nicht klar sei, wann und wie an die Studierenden in Deutschland die 200 € Energiepreispauschale ausgezahlt werde. Blume fordert deswegen eine unbürokratische Lösung, damit das Geld vor Weihnachten an die Studierenden fließt. Brasilien hat einen neuen Präsidenten gewählt. Der linke Ex-Präsident Lula da Silva hat die Wahl gewonnen und sich damit gegen den rechtsextremen Amtsinhaber Jair Bolsonaro durchgesetzt. Und in Brasilien hält sich aktuell Helen Gremlitzer auf. Sie hat für einige Monate die Leuphana-Universität in Lüneburg verlassen und studiert dank eines Stipendiums des Deutschen Akademischen Austauschdienstes an der größten brasilianischen Universität, der USP in São Paulo. Frau Gremlitzer, welche Rolle hat denn unter den brasilianischen Studierenden diese Wahl in den vergangenen Wochen und ja auch vergangenen Stunden gespielt?
Also ich habe die Stimme auch sehr aufgeheizt wahrgenommen, sehr euphorisch jetzt, besonders gegen Ende der Wahlen. Die meisten brasilianischen Studierenden sind Lula-Fans und sind da auch sehr involviert in der Politik. Also die tragen dann den ganzen Tag Sticker und laufen eben mit richtigen Fanartikeln durch die Gegend.
Sie studieren auch Politikwissenschaften. War denn dieser Wahlkampf, diese Wahl auch Teil jetzt Ihres Uni-Alltags?
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten auch ein Event, da war der Präsident Lula auch an unserer Universität und hat eine Rede gehalten. Und es gab ein anderes Event, da hat die indigene Kandidatin Sonia Guajajara auch eine Rede gehalten, gemeinsam mit noch anderen indigenen Aktivistinnen. Und das hat man schon im Alltag echt gemerkt, dass die ganze Uni involviert war.
Das heißt, ein ganz anderer Wahlkampf, als Sie das beispielsweise von der letzten Bundestagswahl so mitgekriegt haben?
Ja, sowieso. Also es ist halt hier viel dynamischer gewesen und viel lauter irgendwie. Also dann eben mit diesen Stickern, die einen von jedem Lateinfall angucken und den Liedern, die dann irgendwie für den Wahlkampf von Bolsonaro geschrieben werden oder für den Wahlkampf von Lula und die dann auch tatsächlich gehört werden. Ja, dann eine ständige Präsenz einfach.
Beide Politiker sind ja extrem unterschiedlich, auch wenn man beispielsweise auf die Bildungspolitik schaut. Lula hat in seinen vorangehenden Amtszeiten ja versucht, breiteren Schichten mehr Bildung zu ermöglichen. Bolsonaro hat Mittel gekürzt. Merken Sie, dass sich jetzt eine Hoffnung breit macht, dass mit Lula auch wieder die Wissenschaft, die Bildung wieder einen anderen Stellenwert bekommt?
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine riesige Hoffnung an den Universitäten. Ich habe vor allen Dingen in die andere Richtung bemerkt. Also als Bolsonaro dann an die Macht gekommen ist, habe ich von Freunden immer mehr mitbekommen, dass irgendwie, jetzt fällt schon wieder Uni aus, jetzt ist schon wieder ein Streik. Oder also als ich dann 2019 in Brasilien war, war wochenlang gab es Streiks. Und bei meinem Freund an der Universität gibt es zum Beispiel mittlerweile keine Klimaanlage mehr und keinen Sicherheitsdienst und so. Und da hoffen die Leute wirklich, dass es jetzt sich wieder verbessert und einfach so grundlegende Sachen wieder Priorität bekommen. Also es geht ja jetzt nicht mal um die größte Recherchearbeit, die wieder aufgenommen werden soll, sondern einfach grundlegende Sachen wie eben Sicherheitsdienst oder Klimaanlage.
Warum funktionieren die da nicht mehr?
einfach weil die Mittel gekürzt wurden und dann eben kein Geld mehr da war für solche Sachen.
Sie bloggen ja auch über Ihren Aufenthalt in Brasilien. Unter Studieren weltweit geben Sie Tipps über den Uni-Alltag, so über die Unterschiede im Bildungssystem, geben Einblicke in Ihre ganz alltägliche Dinge, wie beispielsweise auch mal die Essensausgabe in der Mensa. Wie schnell, glauben Sie denn, kommt nach der Wahl jetzt der Alltag wieder an die Hochschulen und damit auch in den Alltag der Studierenden zurück?
Ich glaube, dass die Stimmung an den Unis jetzt die nächsten Tage erstmal richtig gut sein wird. Und dann mal schauen, wie die nächsten Wochen sind.
Sagt Helen Gremlitzer, eine deutsche Studierende, die aktuell dank eines Stipendiums des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Brasilien studiert und mit der ich vor der Sendung gesprochen habe. Seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine wollen viele Politikerinnen und Politiker die Abhängigkeiten von nichtdemokratischen oder autokratischen Staaten verringern. Zumindest dann, wenn es irgendwie möglich ist. Und dazu zählt im Grundsatz auch die Abhängigkeit von China. Chinesische Investitionen werden deswegen mittlerweile genauer beleuchtet. Klar ist, China möchte in Europa und Deutschland seinen Einfluss ausweiten durch den Einstieg in Infrastruktur- und Wirtschaftsunternehmen. Aber China hat auch die Forschung und Wissenschaft im Blick. Darüber haben wir hier bei Campus und Karriere schon häufig und ausführlich berichtet. Viele Hochschulen und Universitäten kooperieren nämlich ganz offen mit chinesischen Forschungseinrichtungen und viele schauen inzwischen genauer hin.
Die Würzburger Politikwissenschaftlerin Manuela Scheuermann sagt, Deutschland habe in Bezug auf China manchmal zu blauäugig agiert.
Ich glaube schon, dass man ernst nehmen muss, die Frage, wo sind rote Linien, nicht nur was Menschenrechte betrifft, sondern was Militärtechnologien betrifft, was aber auch Digitalisierung betrifft. Es wird oftmals angenommen, dass so das wirtschaftliche Interesse über den politischen siegen müsste. Und ich glaube, das dreht sich gerade um. Und deswegen, glaube ich, muss man ganz nah hingucken.
Genau hinschauen für Würzburg soll das China-Kompetenzzentrum der Uni, das dem Institut für Sinologie zugeordnet ist. Ziel der neuen Anlaufstelle ist es, Wissen zu bündeln, Partnerschaften mit chinesischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu organisieren und auch kritisch zu begleiten. Der Sinologie-Professor Björn Alpermann sagt, das Institut könne zum Beispiel auch frühere Publikationen möglicher Kooperationspartner überprüfen.
Wir haben natürlich die chinesische Sprachkompetenz, um dann eben auch die chinesischsprachigen Publikationen solcher Kooperationspartner uns anzuschauen, die chinesischsprachigen Homepages und eben nicht nur das, was nach außen dringen soll, sondern eben ein bisschen stärker noch reinzugucken.
Dabei gehe es auch um das Stichwort Dual Use, also Wissen, das sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden kann. Und das betreffe nicht nur den technischen Forschungsbereich.
Wir sehen auch Risiken beispielsweise in der medizinischen Kooperation, wo eben mit Datensätzen gearbeitet wird, von denen man nicht ganz genau weiß, ob die mit dem aktiven Zustimmen der Betroffenen erhoben wurden. Also geht es zum Beispiel um Genmaterial. Wir sehen das auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften, dass man dort schnell eben so ein Fahrwasser reingelangen kann, dass die chinesische Seite einen benutzt. Nutzt, um ein eigenes Legitimationsnarrativ zu stricken.
Doch sollte man nicht lieber gleich komplett auf Kooperationen mit China verzichten, anstatt ein neues übergeordnetes Kompetenzzentrum zu schaffen? Tatsächlich warnen seit Jahren Expertinnen und Experten wie Didi Kirsten Tatlow vor einer zunehmenden Ideologisierung der Forschung in dem asiatischen Land. Nicht nur ein paar wenige, sondern alle Universitäten dort seien direkt dem Bildungs- und Propagandaministerium unterstellt, die Forschung eben nicht frei, sagt die China-Expertin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die Würzburger Sinologie-Professorin Doris Fischer sieht das zumindest bei dem neuen China-Kompetenzzentrum anders. Die Aufgabe der neuen Einrichtung sei es, durch persönliche Begegnungen zwischen deutschen und chinesischen Wissenschaftlern gegenseitiges Vertrauen zu schaffen. Das bayerische Wissenschaftsministerium sieht China weiterhin als zentralen Partner. In einem schriftlichen Statement teilt ein Sprecher mit, Zitat,
der Ausbau von Asien- und China-Kompetenz im Wissenschaftssystem ist wichtig für langfristig erfolgreiche, gewinnbringende und gleichzeitig wertegeleitete Kooperationen.
In einigen Bereichen sei China technologisch führend und damit ein zentraler Partner. Da China aber zugleich Wettbewerber und strategischer Rivale sei, erforderten Kooperationen unbedingt eine kompetente und kritische Begleitung. Und auch der Präsident der Universität Würzburg, Paul Pauli, findet das neue China-Kompetenzzentrum an seiner Uni eben genau in dieser Rolle wichtig. Nicht nur, um eventuell neue Kooperationen mit China anzubahnen, sondern auch, um die bereits bestehende Forschungszusammenarbeit zu überprüfen.
Dass die nicht einfach unreflektiert weitergeführt werden, sondern auch kritisch durchleuchtet werden und somit auch vielleicht sogar neue aufgebaut werden, aber vielleicht auch bestehende nochmal kritisch reflektiert und hinterfragt werden und auch reduziert werden. Und das kann dieses Zentrum leisten.
Achim Winkelmann hat über die Eröffnung des China-Kompetenzzentrums an der Universität Würzburg berichtet. Eine richtige und ausgewogene Ernährung ist gut für den Körper und ist eine Voraussetzung dafür, dass der Körper gesund bleibt. Das ist eine sehr einfache, aber vermutlich wohl auch sehr zutreffende Aussage. An der Bonner Uni haben sich Medizinerinnen und Mediziner aber die Frage gestellt, warum dann das Thema Ernährungsmedizin in ihrem Studium so wenig Raum einnimmt. Deswegen ist jetzt ein Pilotprojekt gestartet mit dem Ziel, dass die Ernährungswissenschaften ihr Wissen um gutes und gesundes Essen stärker im Medizinstudium etablieren. Peter Kolakowski hat die Bonner Uni besucht und hat mit Medizinstudierenden gesprochen.
In der Kantine der Uniklinik Bonn gibt es Deftiges. Nicht, dass die Ärztinnen und Ärzte dort nicht wüssten, dass des Deutschen liebstes Kantinenessen, nämlich Pommes mit Currywurst, der Gesundheit nicht zuträglich ist. Es dürfte allerdings etwas mehr sein. Das Wissen über ernährungsphysiologische und medizinische Zusammenhänge und ihre Auswirkungen auf den Körper, findet auch Jonathan Thielen. Der Medizinstudent ist gerade im praktischen Jahr.
Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, mal mitzubekommen, wie auch die andere Perspektive ist, dass man nicht nur die ärztliche Sicht auf die Ernährung hat, sondern auch von den Ernährungswissenschaftlern.
Damit Ärzte also später nicht mehr oder weniger aus dem hohlen Bauch heraus ihre Patientinnen und Patienten mit Ernährungsempfehlungen versorgen, hat das Dekanat der Uniklinik Bonn gemeinsam mit Ärzten das Projekt Ernährung als Therapie initiiert. Und es zeigt sich, die Medizinstudierenden haben großen Appetit auf mehr ernährungsmedizinische Inhalte, erklärt Dr. Ann-Christine Hausen. Die Ärztin für innere Medizin betreut die Studierenden.
Die ernährungsmedizinischen Inhalte finden schon statt und werden erwähnt, aber nicht in dem Ausmaß, wie es eigentlich sinnvoll wäre, um die Patienten dann später bestmöglich versorgen zu können. Das heißt, da ist quasi noch Luft nach oben und das Interesse der Studierenden ist eigentlich sehr groß. Das ist tatsächlich ein Projekt, ein Lehrprojekt, das das Studiendekanat finanziert und zwar mit dem Ziel, zum einen interprofessionelles Arbeiten einzuüben und mit dem zweiten Ziel, ernährungsmedizinische Inhalte zu vermitteln an Medizinstudierende und an Masterstudierende der Ernährungswissenschaft.
Zwar würden im Medizinstudium durchaus Ernährungsthemen behandelt, sagt Ann-Christine Hausen, zum Beispiel wie Diätpläne bei speziellen Krankheiten wie Tumore, Leber- oder Nierenschäden erstellt werden oder welche Empfehlungen es bei Mangelernährung gibt. Die mageren Lehrinhalte im Studium werden allerdings den komplexen Zusammenhängen zwischen Ernährung und ihre Folgen für die Gesundheit nicht gerecht. Das Pilotprojekt ändert das.
Es gibt zum einen eine theoretische Reihe von Seminaren. Diese Seminare gehen durch das ganze Semester und umfassen quasi die komplette Bandbreite der Ernährungsmedizin. Zum anderen aber durchaus auch praktische Anteile, also zum Beispiel, wie wird ein Ernährungsassessment gemacht, wie wird Körperzusammensetzung bestimmt, wie wird ein Plan für eine intravenöse Ernährung berechnet und umgesetzt, auch eine Hospitation in der Diätküche, wo die Studierenden tatsächlich auch selbst einmal lernen, wie zum Beispiel hochkalorische, eiweißangereicherte Shakes hergestellt werden in eine Diätküche, die ein Universitätsklinikum versorgt.
Hinzu kommen Visiten. Zusammen mit Ernährungswissenschaftlern werden Patienten mit speziellen Ernährungsanforderungen besucht. Danach werden gemeinsam passende Speisepläne erstellt. Das finden auch die beiden Medizinstudentinnen Lea Schmidt und Joelle Lemke gut.
Weil im Studium ist es mir so vorgekommen, als wäre es nur ein Randbereich und wird bei den Krankheiten, die man im Laufe der Jahre so gelernt hat, immer nur am Rande betrachtet.
Ich denke, dass das in den Lehrplan eingebaut werden muss.
Das hofft auch Professor Christian Straßburg, Leiter der ersten medizinischen Klinik an der Uniklinik Bonn. Er wünscht sich, dass das Projekt Ernährung als Therapie auch anderen Universitäten mundet und dessen Inhalte schnellstmöglich in die medizinischen Curricula aufgenommen werden.
Dass die Ernährungsmedizin mal den Stellenwert bekommt, den sie eigentlich benötigt. Aber das Problem ist, es ist zu diffus verteilt auf verschiedene Fächer und es ist nicht gebündelt. Und in dem Moment, wo man es bündelt und an eine Stelle verortet und damit das praktisch als Schnittfläche betrachtet, erlangt es eine viel höhere Durchschlagskraft und ein höheres Bewusstsein. Ich glaube, dann haben wir auch eine Chance, dass es besser umgesetzt wird.
Eine Minute vor drei haben wir es. Nach den Nachrichten übernimmt die Kollegin Susanne Lurwig mit Corso Kunst und Pop und sie beschäftigt sich unter anderem mit Entspannung in Games. Mein Name ist Martin Schütz. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben.